Übersetzung. Vielleicht gebe ich euch ganz kurz den Zusammenhang, in dem dieser Text gesprochen wird. Narada Muni hatte im 7. Kanto über Prahlad gesprochen und ihn als den Erhabensten unter den Gottgeweihten bezeichnet. Er hatte über Prahlads sehr hohe spirituelle Stufe der Bhava gesprochen, wo Prahlad Maharaj tatsächlich öfters Krishna wahrgenommen hatte. Prahlad Maharaj sah, wie Krishna in seine Richtung kam. Und als er ihn kommen sah, war er überwältigt von großer Ekstase und hat ekstatisch geweint und das Bewusstsein verloren. Er war unter dem Krishna-Graha geboren worden, so sagt das Bhagavatam, mit dem Krishna-Stern, und übte sich ständig in Smaranam, in der ekstatischen Versenkung in Krishnas Aktivitäten und Spiele. Nach die Pandavas, die Narada Muni zuhörten, mochten das Gefühl haben, dass sie vielleicht ja nicht so glückliche Devotees sind, nicht so vom Glück gesegnet sind. Und deswegen sprach Narada Muni zwei Verse, die wir jetzt besprechen werden. Narada Muni fuhr fort: Mein lieber Maharaj Yudhishthira, ihr alle, die Pandavas, seid auch im höchsten Maße vom Glück begünstigt, denn Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, lebt in eurem Palast, als wäre er ein gewöhnlicher Mensch. Da die großen Weisen dies ganz genau wissen, kommen sie ständig in euer Haus auf Besuch. Erläuterung: Wenn ein reiner Gottgeweihter die Geschichte von den Taten Prahlad Maharajs vernommen hat, sollte er sehr begierig sein, seinem Beispiel nachzueifern. Allerdings kann ein solcher Gottgeweihter auch den Mut verlieren, weil er denkt, dass nicht jeder Gottgeweihte die Stufe Prahlad Maharajas erreichen könne. Das ist die Natur eines reinen Gottgeweihten. Er hält sich selber stets für den Niedrigsten, für unfähig und unqualifiziert. Maharaj Yudhishthira, der auf derselben Stufe hingebungsvollen Dienstes stand wie Prahlad, sah deshalb nach dem Hören der Taten Prahlad Maharajs seine eigene Stellung als sehr unbedeutend an. Narada Muni konnte jedoch verstehen, was in Maharaj Yudhishthira vorging, und ermutigte ihn sofort, indem er sagte, dass die Pandavas nicht weniger vom Glück begünstigt seien als Prahlad. Sie waren genauso gut wie Prahlad, denn für diesen war zwar Shina Shingadev erschienen, doch bei den Pandavas lebte ständig der höchste persönliche Gott in seiner ursprünglichen Gestalt als Krishna. Obwohl die Pandavas sich wegen des Einflusses von Krishnas Yogamaya ihrer glücklichen Lage nicht bewusst waren, wussten alle Heiligen, einschließlich des großen Weisen Narada, genau, was für ein Glück die Pandavas hatten, und besuchten deshalb Maharaj Yudhishthira immer wieder. Jeder reine Gottgeweihte, der sich unablässig über Krishna bewusst ist, befindet sich naturgemäß in einer höchst glücklichen Lage. Das Wort Nriloka bedeutet in der materiellen Welt und drückt aus, dass es vor den Pandavas zahllose Gottgeweihte gegeben hatte, wie beispielsweise die Nachkommen der Yadu-Dynastie und Vasishtha Maharishi, Kashyapa, Brahma und Shiva, die alle im höchsten Maße vom Glück begünstigt waren. Und die Pandavas konnten sich jedoch glücklicher schätzen als all diese Gottgeweihten, da Krishna selbst ständig mit ihnen zusammenlebte. Narada Muni betonte deshalb ausdrücklich, dass die Pandavas in der materiellen Welt die glücklichsten seien. Und der zweite Text: Sava ayam brahma mahat vinigya Savayam Brahma Mahatmimigya Kaivalya Nirvana Sukhanubhuti Priyasuritva Kalumatuleya Atmahaniyo Vidikrit Guruscha. Das unpersönliche Brahman ist Krishna selbst, denn Krishna ist der Ursprung des unpersönlichen Brahmans. Er ist die Quelle der transzendentalen Glückseligkeit, nach der große Heilige suchen. Aber dennoch ist er die höchste Person, euer liebster Freund. Er will immer euer Bestes und ist als Sohn eures Onkels mütterlicherseits eng mit euch verwandt. Tatsächlich seid ihr immer ein Herz und eine Seele. Er ist verehrungswürdig, aber trotzdem spielt er die Rolle eures Dieners und manchmal eures spirituellen Meisters. Hinsichtlich der absoluten Wahrheit gibt es zwischen den verschiedenen Gruppen von Transzendentalisten seit jeher eine Meinungsverschiedenheit. Die einen vertreten die Ansicht, die absolute Wahrheit sei unpersönlich, während die anderen zum Schluss kommen, dass die absolute Wahrheit eine Person ist. In der Bhagavad Gita wird die Wahrheit als die höchste Person anerkannt. Ja, diese höchste Person selbst, Sri Krishna, erklärt uns in der Bhagavad Gita Brahmano hi pratishtah mata parataram nanyat. Das unpersönliche Brahman ist eine Teilmanifestation von mir und es gibt keine Wahrheit, die über mir steht. Derselbe Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, trat als der beste Freund und als Verwandter der Pandavas auf und wurde einmal sogar ihr Diener, indem er Dhritarashtra und Duryodhana einen Brief der Pandavas überbrachte. Weil Krishna der wohlmeinende Freund der Pandavas war, spielte er auch die Rolle eines Guru, indem er der spirituelle Meister Arjunas wurde. Arjuna nahm Krishna als spirituellen Meister an, Shishyasteham Sadimantvam Prapanam, und Krishna wies ihn manchmal zurecht. Einmal sagte der Herr zum Beispiel, Ashochyan Anvashochastvam Prakyavadangshabashase. Das ist jetzt die Zurechtweisung Arjunas. Während du gelehrte Worte sprichst, jammerst du um das, was nicht wert ist, beklagt zu werden. Auch sagte er, Kutastva kashamangidam vishame samupattitam. Mein lieber Arjuna, wie sind diese Unreinheiten über dich gekommen? So vertraut war die Beziehung zwischen den Pandavas und Krishnas. In derselben Weise ist ein reiner Geweihter des Herrn stets mit Krishna zusammen und geht mit ihm durch dick und dünn. Krishna ist sein Ein und Alles. So lautet die Aussage der Autorität Narada Muni. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatyadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Narada Muni fuhr fort, mein lieber Yudhishthira, ihr alle, die Pandavas, seid im höchsten Maße vom Glück begünstigt, denn Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, lebt in eurem Palast, als wäre er ein gewöhnlicher Mensch. Da die großen Weisen dies genau wissen, kommen sie ständig in euer Haus auf Besuch. In diesen beiden Texten drückt Narada Muni aus, wie sehr Krishna sich mit seinen Devotees verbunden fühlt. So sehr, dass er ihnen ein Diener ist, ihnen Dinge abnimmt, zum Beispiel den nicht einfachen Botengang zur Residenzstadt der Kauravas, wo Krishna hinging, um zu versuchen, in letzter Minute den Krieg von Kurukshetra zu verhindern, als ein Bote von den Pandavas. Das war ein sehr unliebsamer Botengang. Es stand mehr oder weniger schon fest, dass die Kauravas das wirklich großzügige Angebot der Pandavas zurückweisen würden und auf den Krieg bestehen würden. Aber Krishna übernahm diesen Botengang, denn er hatte vorher zum Ausdruck gebracht, ich bin der Freund der Pandavas. Wer immer dem Pandavas ein Freund ist, ist auch mir ein Freund. Und wer immer der Feind der Pandavas ist, ist mein Feind. Also Narada Muni hebt diese sehr enge Beziehung zwischen Krishna und seinen Devotees hier hervor, indem er sagt, dass Krishna auch Botengänge übernommen hat und ständig im Hause verkehrte, im Palast der Pandavas und so weiter. In der heutigen Vorlesung möchte ich ein bisschen über Krishnas Fürsorge sprechen, wie Krishna sich um seine Devotees kümmert. In Englisch Krishnas Care. Ich glaube, das ist sehr wichtig für Devotees in der materiellen Welt, über diese Eigenschaft Krishnas zu meditieren, sodass sie ihre Lebensplanung in Abhängigkeit von Krishna machen können und in dem Verständnis, Krishna wird mich sicherlich beschützen und erhalten. Wenn die Devotees nicht überzeugt sind von Krishnas Sorge für sie, werden sie ihr Leben unabhängig von Krishna gestalten, obwohl sie vielleicht eine Art pflichtmäßige oder rituelle Anbindung an Krishna finden. So. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass er tatsächlich für seine Devotees sorgt. Im 9. Kapitel, Text 22, sagt er: Ananyas chintayanto mang jejana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyam. Doch diejenigen, die mich mit ausschließlicher Hingabe verehren und die über meine transzendentale Gestalt meditieren, ihm gebe ich, was sie brauchen und erhalte, was sie haben. So, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur hat hierzu eine interessante Erläuterung gesprochen, die sehr noteworthy ist, also bemerkenswert ist. Er sagt, dass Krishna das Wort Vahami bedeutet, verwandt. Vahami heißt so viel wie ich gebe, ich trage. Warum hat Krishna nicht das Wort Karomi bedeutet? Benutzt. Das Wort Karomi bedeutet so viel wie ich arrangiere. Diese beiden Worte tragen einen völlig anderen Bedeutungsgehalt. Wenn jemand etwas arrangiert, dann ist er distanziert. Derjenige, der etwas für einen anderen arrangiert, macht niemals mit der Person in Kontakt kommen. Zum Beispiel kann es sein, dass ein reicher Mann für seine arme Dienerschaft Wohnquartiere arrangiert. Er kann einen seiner Leute beauftragen. Schau doch mal, sprich mal mit meinem Geschäftskollegen, ob der nicht eine Mietswohnung hat, und dann kann er mir die Miete für diese Mietswohnung Geldbetrag, was ich ihm noch geben werde, da kann er das raufschlagen und noch rauftun. Und sagt dann den Dienern, ich habe da für die irgendeine Wohnung gefunden und sie sollen sich darin aufhalten. Am besten, du sagst ihnen gar nichts, sonst denken sie, ich bin begeistert von ihnen und dienen mir weniger ehrfürchtig. So, das wäre ein Arrangement, was ein reicher Mann macht. Wenn er aber etwas gibt, dann bedeutet er, und etwas für sie trägt, das bedeutet eine größere Nähe, eine größere Involviertheit. Krishna sagt, ich persönlich trage die Last, die Körper meiner Devotees zu erhalten, wie ein Haushälter die Last trägt, seine Frau, seinen Sohn und die Familienmitglieder zu erhalten. Ihr Yoga, das heißt ihr Fortschritt, und auch ihr Kshema, ihr Unterhalt, sind nicht das Ergebnis ihres Karmas. Jeder macht in diesem Leben entsprechend seines Karmas ein paar charakterliche Fortschritte und der Lebensunterhalt eines Menschen ist auch etwas, was durch das Karma feststeht. Aber Krishna sagt, meine Fürsorge für die Devotees ist etwas, was außerhalb des Karma steht. Nun, an dieser Stelle mag jemand einwenden und sagen, ja, was ist denn das für ein Devotee, der sich von dir unterhalten lässt? Das ist ja nicht ein Zeichen von Bhakti, wenn man sich wenn man die Last auf Krishna schiebt, sorg du mal für mich. Wir sollten für Krishna sorgen. Vishwanath Chakravarti Thakur antwortet auf diesen Zweifel. Er sagt, es ist inkorrekt zu sagen, dass diese Bhaktas keine Liebe für mich haben, weil sie mir die Verantwortung für ihr Leben abgeben. Es ist vielmehr so, dass ich aus freien Stücken diese Verantwortung auf mich nehme, obwohl sie mir diese Verantwortung gar nicht übertragen. Es ist für mich keine Last. Denn ich bin ja in der Lage, alle Universen nur durch meinen Wunsch zu erzeugen. Das kann Krishna so schön sagen. Es ist keine Last, ich erzeuge Universen, das kriegen wir auch noch hin, ich die paar Brötchen zu versorgen. Und er sagte ganz emphatisch etwas, was auch die Haushälter verstehen können. Ich bin so angehaftet an meine Bhaktas. Es ist mir eine Freude für sie zu sorgen, genauso wie es eine Freude für einen Mann ist, für seine angenehme Frau zu sorgen. Wenn es eine Zanktippe ist, ist es bestimmt nicht so angenehm, kann ich mir jetzt vorstellen. Aber wenn es eine angenehme Frau ist, von angenehmem Wesen, dann ist es sehr ist ganz natürlich für den Mann. Es ist ein Beweis seiner Liebe, für die Frau zu sorgen. Die Frau braucht nicht zu fragen, ob krieg ich einen neuen Sari. Selbstverständlich kriegst du einen neuen Sari und sogar noch Geschenke dazu. Also es ist ganz, ganz angenehm sogar. Krishna sorgt also für seine Devotees. Lasst uns aber jetzt kritisch noch im Sanskrit ein bisschen rumforschen. Was sind denn das für Devotees, für die Krishna sorgt? Es gibt ja in Deutschland einen Devotee, der zum Arbeitsamt geht und sich versorgen lässt, habe ich gehört. Also, habe ich gehört. Wie ist das zu verstehen? Hat Krishna nicht für ihn gesorgt? Wie ist das zu verstehen? In Sanskrit ist es sehr klar. Es heißt hier Nitya Vyuktanam. Die Devotees, die immer in Hingabe gefestigt sind. Das sind also Devotees, die eine gewisse Festigung haben in ihrem spirituellen Leben und mit Krishna. Nitya Vyuktanam heißt auch immer verbunden sind mit Krishna. Die tatsächlich sich von Krishna abhängig machen. Das ist nicht so einfach, sich von Krishna abhängig zu machen, weil es ein großes Maß an verwirklichtem Vertrauen erfordert. Das ist eine Shraddha-Frage, eine Vertrauensfrage. Vertraue ich darauf, dass Krishna für mich sorgt? Und bin ich wirklich immer mit Krishna verbunden? Es gibt eine volkstümliche Geschichte, die Prabhupada erzählt hat. Volkstümlich will ich nicht sagen, eine im Volk bekannte Geschichte von einem Brahmana, der die Bhagavad Gita, der also Schwierigkeiten hatte und nicht immer mit Krishna verbunden war. Dieser Brahmana hat die Bhagavad Gita täglich an der Gita gearbeitet und sie rezitiert und er kam auf diesen Schloka hier, den wir haben. Und als er zu dem Wort kam, Yoga Kshemam Vahamyaham, dachte er, Krishna gibt es persönlich? Das kann nicht sein. Ich schreibe hin Karomyaham. Krishna arrangiert die Versorgung seiner Devotees. Und so strich er mit einem roten Stich das Wort Vahami aus und schrieb darüber Karomi. Er konnte das nicht glauben. Er war nicht so schreddermäßig. Er hatte nicht so viel Vertrauen. Ihm ging es vielleicht, wie es manchen meiner Videozuhörer geht, die denken, das kann nicht sein. In der modernen Zeit kann man diesen Schlokka nicht so sehen. Und dieser Brahmana war sehr arm. Es wird berichtet, dass er und seine Frau nur zusammen ein Dhoti hatten. Wie sich das ergab, kleidungstechnisch, war, wenn der Brahmana rausging, trug er diesen Dhoti. Und wenn die Frau rausging, trug sie auch diesen Dhoti und machte ihn so. Man kann sich da anscheinend schick machen als Frau mit dem Dhoti. Da müssen wir die Madhasi fragen, wie das geht, aber das geht anscheinend auch. Ne? Und es war sozial akzeptabel, wie sie gekleidet war. Und nur eines Tages gab es eine ganz brenzliche Situation. Er hatte den Morgen am der Bhagavad Gita gearbeitet, er hatte dann diese Ausstreichung gemacht und war dann auf Almosengang gegangen, aber an diesem Tag gab ihm jeder eine Entschuldigung statt einer Almosen. Es war mysteriös. In manchen Häusern sagte er, unsere Tochter wird morgen verheiratet, wir brauchen alles, was wir haben für diese Mitgift. Andere sagten, unser Vater ist gerade gestorben, uns ist jetzt wirklich nicht nach Almosen geben zumute. Und es war verhext. Nur in der Zeit, wo er auf Almosengang war, kam in seinem Haus ein wunderschöner Junge vorbei mit einem Korb von Zutaten für ein wunderschönes Festmahl. Die Frau fragte ihn, wer bist du? Und der Junge sagte, ein Schüler deines Mannes. Das kann nicht sein, sagte die Frau, mein Mann hat keine Schüler. Doch, 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 er wird mich kennen. Hier, nimm die Zutaten. Und ja, danke, das ist sehr schön, aber setz dich hin und warte, bis wir zu Ende, bis ich gekocht habe, dann kriegst du auch was. Schon gut. Dein Mann, den will ich nicht nochmal unter die Augen laufen, der ist äußerst grausam. Damit drehte sich der Junge um und die Frau sah, dass auf seinem Rücken rote Striemen wäre, als hätte jemand mit einem Schreibinstrument die Haut aufgerissen. Und dann war der Junge schon verschwunden. So, als der Ehemann zurückkam, sah er etwas, was er bis anhin noch nie gesehen hatte. Er sah, wie seine Frau völlig verbittert da saß, mit düsterer Miene und das Mahl reinschaufelte. Protestgeladen. Was ist hier los? Sonst trägst du doch immer auf und isst nach mir und du bist grausam. Rede nicht mit mir. Könntest du mir das bitte erklären? Wie so? Ja, derjenige, der uns versorgt, den Jungen, den hast du den Rücken aufgekratzt. Wahrscheinlich, weil es dir nicht schnell genug ging. Er hat alle Zutaten hierher gebracht und ist dann verschwunden, weil er dich nicht nochmal sehen wollte. Störe mich nicht. Sie war also ganz, wie sagt man, bockig. So, der Brahmana wusste überhaupt nicht mehr, wie ihm geschieht. Er lief hin, weiter. Der uns versorgt. Hat das vielleicht was mit dem Schlucker hier zu tun? Und er ging hin zu dem Schlucker und sah dort, wie der Strich, mit dem er das Wort Vahami, ich persönlich gebe meinen Devotees, ausgestrichen war, wie dieser Strich verschwunden war und gleichzeitig auch die Verbesserung, seine verbessere Karomi. Ich dachte, es ist besser, wenn ich es schreibe. Ja, Krishna arrangiert das so. Ein bisschen zeitverzögert wahrscheinlich. Manchmal vergisst das vielleicht auch. Das war berichtigt. Es war der Text, stand tatsächlich so, wie er hier auch in unserer Gita stand. Nicht korrigiert. Aus dieser Geschichte, die also einiges an Autorität hat, weil Srila Prabhupada hat die zitiert, ich habe die einmal im Sankirtan-Wagen gehört, im Weserbergland. Und wir waren so schrecklich hungrig gewesen, ich vergesse das nie. Wir hatten vergessen, wir hatten das Abendbrot eingekauft, aber die Tüte muss der Einkäufer vergessen haben im Laden. Wir saßen da richtig, richtig hungrig in unserem Sankirtan-Wagen. Könnt ihr euch vorstellen, 5 schwitzende Brahmacharis, alle so wie Jai Gopal, jung und kräftig und mit gutem Verdauungsfeuer ausgestattet. Und wir hörten die Lecture, wo Krishna etabliert, also macht er gibt denen die Devotees, was sie brauchen, ich weiß noch. Das wollen wir ja mal sehen. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, dass an dem Abend, es ging so los. Wir haben dann gesagt nach der Lecture, jetzt lass uns nochmal den Sankirtan-Wagen deutlich untersuchen, ob da nicht doch noch was zu essen ist. Und dann haben die gesucht, die Devotees, und wir fanden 2 riesige Pakete mit Datteln und Butter. Das ist die Lieblingsmahlzeit eines Sankirtan-Devotees. Datteln und Butter. Wenn ihr an Sinnbefriedigung mal denkt, hier ist es. Das kennst du auch? Ja, gut. Ist es gut oder? Es ist sehr gut. Gut. Datteln mit Butter waren dann da. Und ich wurde sprachlos. Also für mich war das, oh Krishna, ich bin so ein Zweifler, dass du mir immer solche Wunder zeigen musst, bevor ich was verstehe. Ich weiß das noch ganz deutlich. Wir hatten keine Chance, was zu essen. Wir waren verzweifelt. Wir waren auch nicht so super hungrig, aber irgendwas Leckeres zum Abend fehlte noch. Und das kam dann Datteln mit Butter. Das vergesse ich nie. Und wir waren zu der Zeit alle auf Dattel und Obota eingefahren. Das haben wir uns einmal in der Woche geleistet, weil wir wussten, es ist Sinnbefriedigung, die wir im Krishna-Bewusstsein angewandt haben. Wir wussten, dass wir hatten, das war offensichtlich und klar. So, ja, Krishna sorgt für seine Devotees und manchmal muss er sie überzeugen, wenn die nicht an diese Sachen glauben, weil sie das Beispiel, was gegeben wird, ist natürlich, sind die Pandavas. Krishna war bereit, ihr Wagenlenker zu werden, ihr Ratgeber, schreibt Prabhupada, ihr Freund, ihr Botschafter und manchmal sogar ihr Bodyguard. So sorgt Krishna für seine Devotees und so weiter. Ein gutes Beispiel aus der Pandava-Zeit ist der unglaubliche, sagen wir mal, die Veränderung in der Natur, als die Pandavas ihre Regierung, als Yudhishthira seine Regierungszeit hatte. Wie ihr vielleicht wisst, wurde Yudhishthira ein Wüstengebiet gegeben für seine Regierungsstadt Indraprastha. Die Kauravas behielten ihre Hastinapur und gaben den Pandavas ein völlig nutzloses Land. Wie hieß das nochmal? Das war also ein Wüstengebiet, da wuchs nichts. Als Yudhishthira die Regierungszeit antrieb, hat Krishna dafür gesorgt, dass aus dieser Wüste ein Biotop wurde. Da wuchs alles, die Flüsse trugen Wasser im Überfluss, da kamen Flüsse raus. Die Hauptstadt hieß Indraprastha, das stimmt. Das Gebiet, in dem es war noch größer als die Hauptstadt. Aber die Hauptstadt war Indraprastha. Und das heißt, die Meere produzierten Perlen im Überfluss, die Felder waren voll, die Kühe hatten pralle Euter und waren so glücklich, dass sie die Weiden benetzten. Das ist wahrscheinlich gut für die Grasbewuchs gewesen und so weiter. Krishna hat wirklich dafür gesorgt, dass es in dem Land der Pandavas, dass es ein richtiges Schlaraffenland wurde, könnte man sagen, in Deutsch gesagt. Es gab alles in Hülle und Fülle und im Überfluss. Und hat dazu eben eine Wüste regiert oder verwandelt. Also das war viel wirklich. Ja. Nun, ich möchte euch ein zweites Beispiel geben, wo ihr intensiv darüber nachdenken könnt, was diese Bedingung von Krishna betrifft, nämlich den Devotees, die immer mit ihm verbunden sind oder gefestigt sind und Vertrauen in ihn haben, die versorgt er. Ich möchte euch von einer Episode erzählen, die im Chaitanya Bhagavat beschrieben wird. Im Chaitanya Bhagavat finden wir folgenden Fall vor. Es gibt viele Brahmanas in Puri und die wollen alle Chaitanya Mahaprabhu zum Mittagessen einladen. Das machen, wie heißt das, dass sie was kochen und dann Brahmanas einladen. Wenn ihr Grihastas seid, solltet ihr das unbedingt machen. Wir haben jetzt auch zwei neue Grihastha-Paare. Wo ihr wohnt, da ladet ihr Brahmanas ein und speist sie. Das ist sehr gut für die Atmosphäre zu Hause. Das ist sehr, sehr, sehr üblich, ist es eigentlich, dass das Haus dann gesegnet wird durch echte Devotees des Herrn. Das haben also viele Brahmanas kamen und es wurden selbstverständlich so viele Einladungen ausgesprochen, dass Swarup Damodar Goswami, der persönliche Sekretär von Chaitanya Mahaprabhu, alle Hände voll zu tun hat, das zu schedulen, einzuplanen in Mahaprabhus Plan. Dann ist Mahaprabhu schon bei dem, aber dieser Tag wäre noch frei, passt es nicht, Also könntest du da die Einladung machen? Ja, da ist zwar eine Shraddha-Zeremonie, sagte der eine Brahmana, aber mir ist Mahaprabhu, wenn er zu nach Hause kommt, sind alle Pflichten erfüllt, die ich zu tun habe. So Chaitanya Mahaprabhu hörte natürlich davon und sagte dann eines Tages, ich komme nur zu jemandem, der ein Hunderttausender der ist. Dieses Wort gibt es noch nicht in Deutsch, es ist eine Neuschöpfung von mir. Es gibt nur ein Millionär und ein Milliardär. Das sind die etwas Reicheren. Das ist ein Hunderttausender der. Der hat also 100.000. Als die Vodis das hörten, sagten sie, Mahaprabhu, wir sind so arm, wir haben nicht 100.000. Stell euch mal vor, man würde zu Ishan sagen, wenn er eine Einladung ausspricht, du, nur wenn du eine Million hast, würde ich dann sagen, entschuldigen kann ich mir das vorstellen, aber nicht in Plusbereich. Ne? Die Brahmanas waren arm und klagten und sagten, oh nee, mein Gott. Und dann fragten sie, irgendwann kam eine Delegation zu Mahaprabhu, du weißt, deine Devotis sind arm. Wann beharrst du darauf, dass sie 100.000 haben müssen? Chaitanya lächelte und sagte, ich meine nicht in Münzen. Es soll ein Hunderttausender der sein, in Namen. Er soll jeden Tag 100.000 Namen schreiben. Das heißt 64 Runden. Das ist meine. Zu so einem Hause komme ich. Zu einem anderen Haus komme ich nicht. Da kommt übrigens die Zahl 64 Runden her. Das hat Chaitanya Mahaprabhu als Bedingung gemacht, um die Vodis zu besuchen. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hat diesen Inhalt aus dem Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, genommen und zur Bedingung gemacht für diejenigen, die in seinem Tempel lebten. Man konnte nur im Tempel leben, wenn man täglich 64 Runden chantete. Das ist nicht unmöglich, das ist eine Kleinigkeit für die, die mal einen Tag reserviert haben zum Chanten. Die wissen, das ist keine große Anzahl, also es ist eine machbare Anzahl. Es bedeutet nur, dass man ganz andere Schwerpunkte im Leben setzt als es ist 8 Stunden, wenn man ein bisschen schneller chantet, vielleicht 7,5. Ne? Aber wenn man den Schwerpunkt hat zu chanten, ist das kein Problem. Es gibt 8 Stunden Arbeitstage, gibt es. Oder? Ja, und also die Brahmanas, die das hörten, waren natürlich zuerst ziemlich, die lebten anders damals. Stellt euch mal vor, wir würden sagen, ab morgen, jeder, der in der neuen Projekt der Vedenakademie mitmacht, soll 64 Runden chanten. Wir würden sagen, wie stellst du dir das vor? Also, wir müssen ja, da musst du kochen, Wäsche waschen. Also ich muss arbeiten. Medini Pati würde sagen, also ich habe einen Arbeitstag und Soni würde sagen, ich stecke in der Ausbildung. Der Amaras würde sagen, ich mache gerade einen Inzenshandel auf, wo ich Zeit und Intelligenz reinstecken muss und so weiter und so fort. Und ich würde auch sagen, wie soll ich denn dann noch predigen? Also muss ich anrufen, die Anrufe, Meetings kann ich dann nicht machen, zu den Devotees kann ich nicht predigen, die zu mir sprechen wollen. Na, also das, die Brahmanas waren so, dass sie sich wirklich überlegten, wie soll das gehen? Und dann sagte Lord Chaitanya etwas sehr, sehr Wichtiges. Eine Person, die sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, hat immer ein glücksverheißendes Leben. Ich persönlich stehe hinter diesem Devoti. Das heißt, ich sorge für ihn. Ich persönlich sorge für den Devotee. Ich stehe hinter ihm. Und dann lächelten alle Brahmanas und sagten, okay, wir machen's. Chanteten ihre 64 Runden und sie hatten immer genug zum Leben. Es ist also Søren Kierkegaard, ich will das jetzt mal aus der westlichen Theologie bezeichnen, würde hier sagen, hier findet das entscheidende Moment in der Theologie statt, der Leap of Faith, dass man etwas an etwas vertraut und dass man dann von Gott, sich von Gott abhängig macht, ganz und gar. Er würde das so sagen. Inzwischen wird der aufmerksame Zuhörer sich überlegen, worauf will Sachinanda Swami heute heraus? Will er uns bekehren, dass wir 64 Runden am Tag chanten? Wir haben schon mal gehört, dass er bestimmte Ideen manchmal hat über das Chanten und durchaus gerne chantet. Was ist hiermit? Ich persönlich denke, wenn ich an die Vorlesung von gestern anschließen darf, dass es zunächst einmal darauf ankommt, dass wir sehen, wo unser gegenwärtiger Stand im hingebungsvollen Dienst ist und dass wir uns entsprechend beschäftigen. Srila Prabhupada hat, als er die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ins Leben rief, gesagt, wir sollten 64 Runden am Tag chanten, hat dann aber bald gesehen, dass es für den Westler nicht möglich ist, weil er so ein anderes Sangskalas hat dafür. Wir sind meistens nicht so friedlich und wir müssen Dinge tun und wir haben wenig Vertrauen in spirituelles Leben und sind nicht so besonders spirituell also nicht solche Mönchstypen. Solche Mönchstypen, will ich mal sagen. Es ist wichtig, dass wir unseren Stand haben und für diejenigen, die sich ihren Stand so wählen, also die auf dieser Stufe sind, müssen sich entsprechend beschäftigen. Und da ist sehr klar, wie man sich beschäftigt. Krishna hat auch etwas anderes gesagt. Er hat im Kapitel gesprochen, dass er 4 Stände geschaffen hätte und dass jeder sich entsprechend seiner Vana-Schram-Situation beschäftigen soll. Und ich würde sagen, das ist ein Arrangement von Krishna, dass wenn man sich entsprechend seines Dharmas beschäftigt, seines Swadharmas, dann nimmt man auf diese Weise am Versorgungssystem des Herrn teil. Nicht? Jeder, der sein Dharma erkennt und innerhalb des Dharmas tätig wird, wird von Krishna versorgt. Das ist sehr oft sehr, sehr schnell, wenn man dharmische Tätigkeiten macht, dann geht das sehr oft sehr, sehr, sehr schnell. Ich hatte gestern etwas sehr Interessantes gehört. Kala Kantas Versand ist so floriert und ist so aufgegangen seit dann musstet ihr, weil, um die Sachen zu speichern, neue Schränke arrangieren, habe ich gehört, wo das alles untergeht, dieser Boom. Nicht? Und dann, nun, Gadara ist ein Vastu-Prediger, der müsste eigentlich auch Vastu praktizieren. Aber wie das ist bei den Devotees, die sagen dann, nicht so wichtig. Und hat also das schlimme Verbrechen gemacht, den Schrank in den Nordosten zu stellen. Nordosten? Norden und Osten. 2 Schränke sogar. Norden und Osten muss offen und frei sein. Und als er die neuen Schränke da reingebracht hat, ist plötzlich keine einzige Bestellung mehr gekommen. Also es war so krass, so überkrass, warum kommt denn jetzt keine Bestellung mehr? Früher sind die Bestellungen immer 10 durchschnittlich reingekommen am Tag und keine Bestellung ist mehr gekommen. Für mehrere Tage, 10 Tage oder so, habe ich gehört. Was? Eine Woche. Keine einzige Bestellung, weil die haben nicht nach dem Dharma gelebt. Die reden, warst du, und machen alle Verbrechen, die im Warst-Du möglich sind. Das geht nicht. Das ist lügnerisch. Das ist nicht echt, nicht authentisch. Und daraufhin, und dann haben sie irgendwann die Schränke richtig gestellt oder woanders hin, und plötzlich kam die Bestellung wieder ins Haus. Nicht? Also ich habe gehört, das war so deutlich, dass es gleich am nächsten kam, dass die merken, Hare Krishna, also wir müssen ein bisschen Vastu-mäßiger das machen. Als nächstes ist wahrscheinlich der Eingang dran, denn der Eingang von der Vedna Academy ist in der falschen Stelle. Und so. Also ich will, vielleicht ist das ein etwas herbeigeholtes Beispiel. Ich bin auch so ein bisschen, fühle mich ein bisschen mulmig, wenn ich als Vortragsgeber solche alltäglichen Dinge, sagen wir mal, ich will das nicht unbedingt als Beweis gebrauchen. Das finde ich ist so eine Kleinmädchen- oder Kleinjungen-Spiritualität. Ich habe zu Gott gebetet und dann wurde ein Parkplatz frei. Man muss sich mit solchen Art Beweisen ein bisschen vorsichtig sein. Das kann auch was anderes bedeuten. Da können auch andere Gründe da sein. Aber es ist zumindest ein Gedanke in eine Richtung, die ich gerne geben möchte. Wenn wir Menschen, die vielleicht noch nicht auf dem allerhöchsten Level der Hingabe sind, können sehen, wo unser Dharma ist, und unsere dharmische Tätigkeit und uns innerhalb dieses Dharmas dann situieren und dann als Krishnas Arrangierung das betrachten, dass wir versorgt werden mit dem, was wir tun. Ich habe in meinem Leben immer gefunden, wenn ich das tue, was als Mönch für mich richtig ist und da versuche, keine Fehler zu machen. Ich habe jetzt einen schweren Fehler gemacht aus Unwissenheit, den ich korrigieren muss, also ein Vorgehensfehler in meinem Leben. Ich habe auch andere schwere Fehler gemacht, aber ich weiß, ich muss diese Dinge verbessern, also muss sehr penibel darauf bedacht sein, in meinem Dharma zu sein, und dann weiß ich, Krishna versorgt einen. Der gibt einem genau das, was man braucht zu der Zeit. Und das ist halt jeder einzelne Devotee von uns, muss sehen, wo steht er, wo ist sein Level und dann sich dort beschäftigen. Aber wir wollen natürlich alle eines Tages dahin kommen, dass wir tatsächlich, sagen wir mal, Nitya-Vyuktanam werden, immer mit Krishna verbunden sind. Wir wollen das nicht, damit Krishna uns unsere Brötchen herbeischafft. Ein Devotee will Krishna nicht zu seinem Diener oder zu seinem Brotlieferanten machen, wie Prabhupada das sagt. Wir wollen es tun, um Liebe im Herzen zu verspüren. Heute Morgen habe ich mit Gauranga einen Text gelesen aus dem Bhagavatam, wo gesagt wird, der Devotee braucht nichts anderes im Dienst, weil in dem Dienst, dem verbundenen Dienst mit Krishna, ist bereits die höchste Glückseligkeit seines Lebens enthalten. Der wünscht sich nichts anderes. Er wünscht sich keine Ergebnisse. Er wünscht sich nur, in diesem Dienst verankert zu sein. Ich möchte einen letzten Vers von Rupa Goswami zitieren, den er im Patjavali aufgenommen hat. Ein guter Punkt, wirklich mit Krishna verbunden zu sein, ist täglich über Krishna zu hören. Rupa Goswami sagt, jemand, der täglich die Herrlichkeiten von Yashodas Sohn besingt, die so kühlend sind wie das Sandelholz und der Kampfer, wird nicht in Schwierigkeiten gebracht in den Tagen des Kali-Yugas. Für ihn gibt es bei jedem Schritt und Tritt, den er unternimmt, eine Nektarflut in seinem Leben. Nicht? Also täglich die Herrlichkeiten von Yashodas Sohn besingen. Das ist Rupa Goswamis Empfehlung. Deswegen halten wir diese Bhagavatam-Vorlesung, wo wir versuchen, über Krishnas Wirkungsweise und Krishnas Sorge, heute Sorge für seine Devotees zu hören. Und versenken uns in Gedanken, in diese Thematik und denken darüber nach in unserem Leben, wie wir dazu kommen können und wollen auch in unserem Leben zu solchen Devotees werden. Sehr wichtig, dass wir im Bhagavatam hören und nicht im Internet. Im Bhagavatam werden die Aktivitäten von den Devotees, die mit Rasa im Herzen gesegnet sind, einem Wohlgeschmack im Herzen und einem liebevollen Austausch mit Krishna gesegnet sind, beschrieben. Und dann werden wir licht und freudig und im Internet, in den problematischen Internetseiten jedenfalls, die es ja genug gibt, wenn man es versteht, da zu surfen, dann sieht man die ganzen menschlichen Schwächen, die auftauchen, die einen nicht unbedingt inspirieren können auf dem spirituellen Weg. Hare Krishna. So, jetzt haben wir unser vorläufiges Ende erreicht. Vorläufig nur deswegen, weil wir noch einen Frageteil haben. Jai Gopal. Jai Govinda, Jai Gopal.
Ja. Du hast am Anfang in der Klasse erwähnt, dass Devotees aus ihrer Demut, die sie haben, denken, ja, wie soll ich nur fortgeschrittene Gottgeweihte werden? Und was ist so ausgedrückt, dass sie das als ihre Demut sagen, weil sie so, also das ist als eine ja, sie so verheiligt. Und in Beziehung zu dessen Klasse ist meine Erfahrung, hast du auch die Sanskaras erwähnt, die oft das Hindern absorbiert zu sein. Und meine Erfahrung ist, die Sanskaras scheinen zum Teil so powerful, so stark zu sein, dass man fast ein bisschen entmutigt wird. So, aber ich denke, das ist ein Unterschied, dass man entmutigt ist oder einfach denkt, wie soll ich dann nur
bekommen. Ja, danke. Also Jai Gopal sagt, ich möchte das für die kassettenhörende Nachwelt festhalten. Wahrscheinlich inzwischen die, wie heißt es, MP3-hörende Nachwelt. Manchmal kommt es vor, dass ein Devotee entmutigt wird. Wie soll ich jemals auf die Stufe des hingebungsvollen Dienstes gelangen. Diese Entmutigung scheint etwas anderes zu sein, als das, von dem Prabhupada hier spricht, wenn er sagt, dass die Devotees sich für unqualifiziert halten. Prabhupada sagt, das ist die Natur eines rein Gottgeweihten. Er hält sich selbst stets für den Niedrigsten, für unfähig und unqualifiziert. Zwischen dieser Entmutigung und diesem Gefühl der Demut besteht wohl ein Unterschied. Sanatana Goswami beschreibt im Brihat Bhagavatamrita, dass Prema und Demut gegenseitig ursächlich wirken. Also richtige Demut ist die Ursache für Prema und Prema ist die Ursache für Demut. Das ist etwas, was die sind eng miteinander verbunden. Demut ist also, muss also eine spirituelle Qualifikation sein, die nichts mit dem selbstzentrierten Denken zu tun haben, wo ein Mensch manchmal denkt, ich bin der Niedrigste, ich bin der Schlechteste, ich bin der Gemeinste, ich bin der Verlorenste. Prabhupada sagt immer, hat er einmal gesagt, als ein Devote in diese Selbstmitleid-Meditation hineinging, da hat Prabhupada gesagt, du bist gar nichts Besonderes, auch nicht was Besonderes im Gefallenen. Du. Und Prabhupada wollte ihm damit sagen, dass er nicht in diese Selbstzentriertheit hineinkommt. Demut ist etwas anderes als diese psychologisch und oft pathologisch herbeigeführte Selbstbemitleidung, die mit vielen Komplexen einhergeht, zum Beispiel einem starken Minderwertigkeitskomplex, wo man eben sehr selbstzentriert ist. Demut ist einfach ich bin so, ich fühle mich nicht qualifiziert, aber Krishna ist so wunderbar und in seiner Barmherzigkeit erhebt er sogar mich. Ich möchte euch eine wichtige Geschichte über Demut erzählen, die ich sonst vielleicht heute privat erzählt hätte. Jetzt möchte ich sie zu allen Devotees erzählen. In Mahabharata kommt eine Stelle vor, wo Karna entscheidet, es ist soweit, ich muss Arjuna heute töten. Denn wenn Arjuna nicht getötet wird, wird die Schlacht für uns ungünstig ausgehen. Er bekommt dann von Duryodhana einen Wagenlenker namens Shalya, ein General, der ein unglaublicher Kshatriya ist, und sie fahren dann beide auf den Wagen von Krishna, also von Arjuna, zu, auf dem ja Krishna sitzt. So, Shalya oder Shalva, das weiß ich jetzt in diesem Augenblick vor lauter Morgenstimmung nicht. Auf dem Wege ist, merkt er plötzlich, halt, Karna, was machen wir denn da? Wir ziehen gegen Arjuna, den persönlichen Freund Krishnas, in die Schlacht. Also, Shalva, jetzt weiß ich, Shalva heißt er. Shalva sagt, Karna, du bist von Sinnen. Du wirst niemals gewinnen können. Arjuna ist von Krishna beschützt. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Und er wird total enthusiastisch und sagt, Shalva, Karna, jetzt werde ich dir mal eine Geschichte erzählen. Höre gut zu. Und Karna weiß, okay, erzähl. Es gab einmal eine Krähe. Die wohnte in der Nähe von einem wohltätigen Kaufmann. Und dieser Kaufmann hatte Söhne, die er mit Kuchen, Milch und allerlei köstlichen Honiggerichten speist. Und da es so viel war, gaben diese Söhne das an die Tiere ab und fütterten die Krähe, die sehr energetisch wurde. Er spielte also, das war eine sehr deutliche Anspielung auf Karna, der von Duryodhana beköstigt wurde. Das war sehr klar. Karna kochte. Und was war mit der Krähe? Diese Krähe wurde sehr dynamisch und konnte auf vielerlei Weise fliegen. Eines Tages nun kam die beste der Schwäne vom Manasarovasee herbeigeflogen und machten Zwischenlandung auf der Küste, an der Küste. Die Krähe war so beeindruckt von ihren Flugkenntnissen, dass sie die Schwäne, den König der Schwäne herausforderte: Lass uns ein Wettfliegen, lass uns ein Wettfliegen gestalten. Der Gewinner, der im fairen Kampf gewinnt, soll hervorragend gekrönt werden. Daraufhin sagte der Schwan: Also Wettkämpfe finden zwischen Ebenbürtigen statt. Bist du sicher, dass du mit uns auf einer Stufe stehst? Die Menschen sagen, dass wir in Reichweite beim Fliegen Garuda gleichkommen, dem gefiederten Träger Vishnus. Wir können einmal um die Erde fliegen, ohne zu pausieren. Sagte die Krähe. Aber ich kann auf 101 verschiedene Art und Weise fliegen. Schon mal was von Flugakrobatik gehört? Ich kann aufsteigen, ich kann runtersteigen, ich kann seitlich ausweichen, ich kann an einem Looping fly. Und wenn ich Honig gekriegt habe, kann ich rückwärts fliegen. Und sie fing an zu fliegen und ihre verschiedene Flugakrobatik zur Schau zu stellen, woraufhin alle anderen Krähen anfingen, in ihre Flügel zu klatschen und laut ausrufen, du hast gewonnen, Bruder, du hast gewonnen. Den Schwänen war das begreiflicherweise zu doof. Sie setzten ab und flogen weiter ihres Weges in Richtung Meer. Die Krähe rief, halt, 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 Brüder, es ist noch nicht ausgetragen, und flog hinterher. Aber als sie das Land nicht mehr sah, verlor sie jeglichen Mut und kam bedenklich nahe zu den Wellen herab. Die Schwanen sagten, Bruder, was ist das für eine Flugart, mit der du die Wellen berührst? Aber die Krähe war inzwischen so entmutigt, dass sie einfach nicht mehr weiterfliegen konnte oder wollte und in die Wellen stürzte und anfing zu ertrinken. Da kehrte der König der Schwäne um, er machte eine lange Runde, nahm den Krähenbruder, tat sich auf die Rücken und flog ihn kurz zurück zur Küste und tat ihn dann auf die Küste rauf. Und die arme Krähe war voll mit Wasser. Der Schwan drückte bis, da kam alles raus. Sie fühlte sich elendig und miserabel. Und daraufhin sagte der Schwan, mein liebe Krähe, vergess nie, wer du bist. Du hast Segnung bekommen. Honigkuchen, Milch und Kuchen. Du bist aufgrund der Segnung was geworden, nicht aufgrund deiner eigenen Fähigkeiten. Und jetzt fliegen wir weiter. Genau so ist es mit dir, Kana, sagte Shalva. Jetzt siehst du aus wie ein großer Soldat, aber du bist auf die Segnung aufgrund der Segnung anderer zu was geworden. Versuch jetzt nicht Arjuna herauszufordern und Krishna herauszufordern. Sei nicht so eingebildet und aufgeblasen, Kana. Aber Kana sagte wie die meisten Menschen dieser Welt, bring mich zu Arjuna. Jetzt werden wir mal sehen, wer kämpfen kann. Das ist sehr wichtig. Ich denke, unter den Devotees ist das ein wichtiger Punkt. Wir vergessen das oft. Tun bestimmte Dinge. Wir haben vielleicht ein paar Fähigkeiten und ein paar Leute klatschen uns Beifall. Gut gemacht. Und so weiter. Aber lasst uns doch ehrlich sein. Wir sind einfach Menschen, die versuchen, ihr Bestes Krishna zu dienen. Oder? Wir haben noch Schwächen, wir haben noch Fehler. Wir sind nicht immer perfekt. Obwohl unser Geist das uns immer einredet. Du meinst es nur gut, du bist missverstanden worden. Du bist ein... Wir sind gekostet Kinder unserer Zeit und haben eine Menge Mercy gekriegt. Das ist das, worauf wir zum einen von uns sind sogar Radha Braj Kishore gekommen, was ja ein Wunder ist. Das ist aber ihre Mercy. Ne? So, wir müssen immer so, wenn wir so demütig bleiben, dann können wir Fortschritte machen. Wenn wir das vergessen und denken, wow, ich bin großer Swami, ich bin großer Guru, ich bin ein großer Geldbesitzer und Autofahrer, und dies oder was auch immer, dann wird es sehr eisig um uns herum werden. Wir fühlen uns wie die arme Krähe, die in den Ozean gefallen ist und Wasser hustet. Haribol. Und man sieht es uns wahrscheinlich auch an unserer Ausstrahlung an. Das ist sehr wichtig, auch wenn du noch so talentiert bist, im Brahmana, Superprediger, dies und das. Man sollte immer verstehen, das sind Geschenke, die ich bekommen habe. Vielen Dank, Krishna, und ich will sie in deinem Dienst einsetzen als demütiger Diener. Sehr wichtig, diese Haltung. Und dann ist man sicher. Sanatana Goswami sagt, dass dieses Gefühl der Demut eben die Ursache von Prema ist, von wirklicher Liebe. Ich denke, es liegt daran, weil so eine Demut was zu tun hat mit Dankbarkeit. In der Sprachtheorie sagt man so, dass du hast ein Wort und dann gibt es um das Wort herum Wörter, die im Bedeutungsfeld dieses Wortes sind. So, nehmen wir zum Beispiel das Wort Liebe. Ja? Dann ist da drin Zuneigung, eine größere Wertschätzung. Vielleicht taucht auch das Wort Dankbarkeit. Dankbarkeit ist schon ziemlich weit weg, aber hängt auch damit zusammen. Das sind Wörter im Bedeutungsfeld. Es gibt in Deutschland ein Buch, mit dem wir als Übersetzer gearbeitet haben. Sag es treffender, heißt das Buch. Kennst du das auch? Keine Magie. Das ist so ein Wort und es sind so tausend andere Worte im Bedeutungsfeld darum. So, wenn wir Liebe haben, ein Liebender hat Demut in seinem Herzen, Wertschätzung hat und so weiter. Und ich denke, wenn wir mit Demut anfangen oder mit Dankbarkeit, dann kommen wir diesem zentralen Begriff Liebe bestimmt näher. Dann sind wir schon mal in dem Dunstkreis Dunstkreis ist es nicht genau, das ist ein schönes Wort, also da musste man im Sargestreffender nochmal nachgucken. Jetzt sind wir schon mal im Bedeutungskreis der Sache angekommen. Und so vermute ich ist es, wieso man sagen kann, demutbedingte Liebe. Weil du bist schon mal auf der Spur, du bist schon mal da. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Demut ist was anderes. Sehen wir, einige Konzepte passen einfach nicht in unser westliches Denken so gut rein. Demut zum Beispiel, da stellt sich der Westler so schwer mit an. Das klingt gleich, da hat er gleich ein anderes Wort, Demütigung, was so damit zusammenhängt. Und dann sind gleich die. Oder Guru. Das Guru-Konzept passt auch absolut nicht in das westliche Denken. Eine Autorität anzunehmen, das ist absolut. Da ist der Westler einfach, das ist schwierig für ihn. So gibt es bestimmt auch Konzepte, die wir hier im Westen entwickelt haben, die absolut schwierig in den asiatischen, in das Begriffsfeld reinfällt. Mir hatte Dr. Chopra gesagt, ein guter Freund und Sprachwissenschaftler, ich hatte mich mit ihm darüber unterhalten, über dieses Thema, und da sagte er, Satchinanda Swami, vorgestern habe ich Fernsehen gesehen und habe ich gesehen. Also wir sprachen darüber, wie der Deutsche bestimmte Schwierigkeiten hat, bestimmte Dinge einfach zu akzeptieren und zu verstehen. Das war der große Kontext, in dem wir sprachen. Und dann sagte er, aber der Deutsche muss sich verändern. Gestern habe ich Folgendes gesehen. Da war der Ministerpräsident von Japan. Heißt der Präsident oder Ministerpräsident? Mit K fängt er an. Weißt du das? Der japanische, also der höchste von Japan, mit K. Und da sind ja im Irak anscheinend jetzt Soldaten getötet worden oder ausländische Leute, die da irgendwie was zu tun haben mit den kriegerischen Auseinandersetzungen. Und da hat auch Japan zwei so Diplomaten hingeschickt. Und die sind eben getötet worden von den Irakern. Und die kannte natürlich der Präsident mit K überhaupt nicht. Also persönlich. Und der hat einen Nachruf gesprochen. Plötzlich fängt der an, vor der Fernsehkamera haltlos an zu weinen. Und macht überhaupt nicht die Mühe, sich zu bremsen. Das fließt da raus, schlief und mit Taschentuch und allem. Wenn man so richtig loslegt, dann kommt ja die Flüssigkeit, alle Flüssigkeit raus. Nicht? Und das war für ihn total okay. Er war von Asien. Nicht? Also ein Westler hätte vom Fernsehen lieber eine vergiftete Pille geschluckt, um das zu verhindern, nicht, dass er so entblößt dasteht. Aber in Asien, klar, da ist jemand gestorben, nun wein mal, ist ja egal, ob du ihn kennst. Nicht? Das ist so, Das ist logisch. Warum nicht? Das ist so wie für einen Deutschen, der die Nase rümpft, wenn jemand seine Emotionen öffentlich zeigt. Der denkt, na ja, Mensch, du bist aber dicht am Wasser gebaut hier, nicht? Und jetzt mal ein bisschen Form annehmen und das Kreuz mal durchdrücken und die Popacken zusammen, nicht? Und so. Nicht? Das ist gesellschaftsfähig zu weinen, wenn jemand weint. Wenn jemand, und so gibt es einfach immer Konzepte, und das ist gut, wenn wir uns das als Versucher auf dem spirituellen Pfad klar machen, die für uns wahrscheinlich schwierig sind. Zum Beispiel mit dem Guru. Das ist das Problem für den Westler. Also ich weiß, dass es ein Problem für mich ist auch, dieses Verständnis richtig einzunehmen. Deswegen gibt es hier im Westen Guru-Jumping und wie das alles heißt. Ne? Also das ist far out, wie die Westler mit solchen Konzepten umgeht. Oder Loyalität. Ja, bei den Rittern gab es das noch. Nicht? Und Dharma, auch schwierig. Wenn Ramachandra zum Beispiel mit Jabali diskutiert, sagt, das ist eine hochinteressante Diskussion, ich habe das erste Mal gelesen und gedacht, Jabali hat recht. Ich wusste ja nicht, wie das ausgeht. Jabali überzeugt Ramachandra, wieso es richtig ist, dass er die Verbannung aufgibt und König wird. Bharata hatte ihm die Sandalen gegeben. Und ich, genau, das sollte Ramachandra jetzt machen. Und dann hörst du Ramachandras Antwort und merkst, ich habe ja gar keine Idee von Dharma. Und der erklärt dann, was Dharma in diesem Fall ist. Und da habe ich gemerkt, oh ja, wir Westler haben einfach nicht genügend Sanskaras für bestimmte Begriffe. Und es ist gut, das demütig zu erkennen, dass wir nicht so qualifiziert sind, alle also hochethische Dinge zu akzeptieren und zu verstehen und nicht sich aufzublasen mit so ein bisschen westliche Kultur, wie die Krähe die Hundekuchen gegessen hat. Und so, sondern mir ist ein bisschen schwierig für mich hier. Gut, Kinder. Danke für deine gute Frage, wo ich diese tolle Geschichte, die Geschichte mit der, die Shalva erzählte, die hat einen lauten Ring, oder? Das Klingeln kommt eigentlich bei jedem Devotee an. Ich habe die mal in Bosnien erzählt. Alles kommt in einen Ring. So. So, aber so schön nachdenklich, so Devotee-mäßig, ne? Ja. Gut, dann haben wir jetzt 8:45. Ich würde sagen, wenn zu diesem Zeitpunkt keine Fragen mehr sind. Srila Prabhupada ki jai, Shri Panchatattva ki jai, Shri Radha Vraj Kishore ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari.